NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Annette Wieners. Schönen guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Europa soll besser werden. Der französische Präsident Macron hat sich an alle europäischen Bürger gewandt und zu einem größeren Zusammenhalt aufgerufen. Darüber berichten wir auch über die Reaktion und wir kommentieren das auch. Außerdem Klaus Kinkel ist tot. Der frühere Außenminister von der FDP. Das politische Berlin zollt ihm Respekt. Weiterhin befassen wir uns mit einem Fall, in dem ein Patient vom HI-Virus befreit worden sein soll über eine Stammzellenspende und wir schauen auf den Autosalon in Genf und die Elektroauto-Offensive von VW. Aber zuerst nach Paris, Brüssel und in alle europäischen Städte. Der französische Präsident Macron ist im Europawahlkampf nach vorn getreten und hat einen Gastkommentar geschrieben, der in einigen großen Zeitungen in der EU erschienen ist. Bürger Europas, ich wende mich an Sie, weil dringend gehandelt werden muss. Macron fordert nichts weniger als eine stärkere und modernere europäische Gemeinschaft, also das Gegenteil vom grassierenden Nationalismus, Sabine Wachs berichtet.
Wir dürfen nicht zulassen, dass die Nationalisten, die keine Lösungen anzubieten haben, die Wut der Völker ausnutzen. Wir dürfen nicht Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein, schreibt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seinem Gastbeitrag und greift damit einmal mehr das auf, was er schon 2017 in seiner Europarede an der Pariser Universität Sorbonne gesagt hat und im November vergangenen Jahres anlässlich des Gedenkens an das Ende des Ersten Weltkrieges. Europa steckt in der Krise und nicht Nationalismus, sondern Zusammenhalt muss die Antwort sein. Überall in Europa gibt es Menschen, die das europäische Projekt zerstören wollen. Darauf müssen wir reagieren. Wir müssen etwas tun gegen diese Zerstörer, sagt Frankreichs Europaministerin Nathalie Loiseau. Seit Macrons Rede an der Sorbonne sei einiges passiert. Die neue Entsenderichtlinie für Arbeitnehmer etwa oder auch das Projekt einer europäischen Verteidigungsunion. Es ist schon viel passiert, aber nicht genug. Wir müssen weitergehen. Wir stehen in Konkurrenz zu China, zu den USA, zu Russland. Europa muss stärker werden, vereinter und in der Lage sein, auf die Bedürfnisse der europäischen Bevölkerung zu reagieren. In seinem Essay mit dem Titel Für einen Neubeginn in Europa setzt Macron den Akzent stark auf den Schutz Europas als Einheit. Er fordert eine europäische Agentur zum Schutz der Demokratie, die Hackerangriffe bei Wahlen in EU-Staaten abwehren soll. Er fordert ein neues Wettbewerbsrecht, das Europa und europäische Projekte international konkurrenzfähig macht. Auch einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und eine gemeinsame Asylbehörde schlägt er nicht zum ersten Mal vor. Frei nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Macron steht alleine da mit seinem föderalen Projekt mit der Idee eines Neubeginns. In einer Zeit, in der alle europäischen Völker mehr nationale Souveränität wollen. Sie wollen, dass wir aufhören, Brüssel mehr Macht einzuräumen, sondern die Macht zurück an die Nationalstaaten geben. Jordan Bardella, Spitzenkandidat des rechtsextremen Rassemblement National für die Europawahl, greift die Vision des Präsidenten von einem geeinten Europa an. Die rechtsextreme Partei positioniert sich klar für das Europa der Nationalstaaten und will damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Macrons Partei La République En Marche bei den Europawahlen für sich entscheiden. Kritik an Macrons Gastbeitrag kommt allerdings nicht nur vom rechten Rand, sondern aus der gesamten Opposition. Es geht immer um mehr Europa. Das heißt konkret mehr Technokratie. Das baut die Distanz zwischen Bürgern und Politik aus. Daran krankt Europa. Es sind große, blumige Worte, die nur neue Verwaltungsstrukturen schaffen. Und das brauchen wir nicht, kritisiert Xavier Bellamy, Spitzenkandidat der konservativen Republikaner. Auch von links hagelt es Kritik. Ich oder das Chaos, so interpretiert die am linken Rand stehende Oppositionspartei La France Insoumise den Appell des Präsidenten an die Europäer. Dass sich Macron mit seinem Essay als einziger Hoffnungsträger Europas inszenieren will, dementiert der Élysée. Aus dem Präsidentenpalast heißt es, viele der Vorschläge seien schon in bilateralen Gesprächen mit anderen Staats- und Regierungschefs angesprochen worden.
Auch die deutsche Bundesregierung hat eher zurückhaltend auf Macrons Reformvorschläge reagiert. Zwar hält man es für richtig, europapolitische Konzepte vorzustellen, aber von einem flammenden EU-Bekenntnis ist man im Kanzleramt wohl etwas entfernt. Manche deutsche Europapolitiker, die auf Distanz zur Bundesregierung stehen, kritisieren das und sie loben Macrons Vorstoß. Angela Ulrich.
Aus Deutschland bekommt Emmanuel Macron viel Applaus für seine europäischen Reformpläne. Tenor, gute Idee, guter Aufschlag aus Paris, aber bei Details, da müssen wir doch noch sehr genau schauen. FDP-Vizefraktionschef Alexander Graf Lambsdorff, ein langjähriger Europapolitiker zum Beispiel, hat Bauchweh bei Macron-Vorschlägen zur Wirtschaftspolitik, aber...
Ich glaube, da ist ganz viel drin, dass wir debattieren müssen, wo man im Detail sicher auch streiten kann, aber konstruktiver, demokratischer Streit, wie wir Europa nach vorne bringen, ist ja genau das, was wir brauchen. Was wir eben nicht brauchen, ist Schweigen, Aussitzen und nichts tun, wie wir es leider aus Berlin vor der Bundesregierung sehen.
Das finden auch die Grünen. Deren Europapolitikerin Franziska Brandner prangert schon lange eine Stille im Kanzleramt zu Europa und zu Macrons Plänen an, die immer gefährlicher werde, sagt Brandner.
Wo ist Frau Merkel? Warum lässt sie ihn am langen Arm verhungern? Und jetzt hat sie wirklich die letzte Chance, hier mal zuzugreifen und zu sagen, ja, wir bringen Europa auf Vordermann. Es reicht nicht, den Status quo zu verteidigen. Wir müssen hier nach vorne gehen. Macron hat mal wieder vorgelegt und jetzt bin ich mal gespannt, ob Berlin schon wieder nur ausbremst.
Die Bundesregierung hält sich bisher zurück. Man unterstütze die engagierte Diskussion zur Ausrichtung der Europäischen Union, heißt es nur recht knapp. Klarer stellt sich Vizekanzler Olaf Scholz hinter den französischen Präsidenten. Macron hat recht, dass nicht Skepsis, sondern Zuversicht unser Handeln bestimmen sollte, sagt der Bundesfinanzminister. Berlin stehe an der Seite von Paris, wenn es um Reformen für ein handlungsfähiges Europa geht. Kritik kommt von der Linken und der AfD. Neben blumiger Prosa fänden sich die üblichen imperialen Ambitionen im Macron-Appell, moniert der Europapolitische Sprecher der linken Fraktion André Hunko. Auch die AfD winkt ab. Herr Macron sollte sich zunächst lieber um Frankreich kümmern, statt immer neue Visionen für die EU zu entwerfen und anderen Staaten Vorschläge zu machen, findet Parteichef Alexander Gauland. Wolfgang Schäuble, Ex-Finanzminister der CDU und jetzt Bundestagspräsident, hat sich immer und immer wieder Gedanken zu Europa gemacht. Schäuble schaut im SWR genau auf die Ideen Macrons und findet:
Ich gehöre auch zu denjenigen, die immer wieder darauf drängen, dass wir mehr Mut auch in Deutschland entwickeln für europäisches Engagement, dann heißt es natürlich auch, dass wir akzeptieren müssen, dass es nicht immer so geht, wie wir es für richtig halten.
Genau da dürften sich die Europageister in Deutschland aber wieder scheiden.
Also mehr Mut für Europa. Der französische Präsident scheint diesen Mut zu besitzen und er verlangt ihn auch von den anderen. Aber kann er wirklich erwarten, dass jemand mitzieht? Ist Macron visionär oder abgehoben? Ralf Siener kommentiert.
Macron punktet zum zweiten Mal in einer entscheidenden Phase für Europa. Mit seiner Wahl zum französischen Präsidenten hat er die Europahasserin Marine Le Pen im Élysée verhindert und mit seinem flammenden Appell an alle Bürger der EU schafft er jetzt rechtzeitig vor der Europawahl eine europäische Öffentlichkeit. Und damit eine Voraussetzung dafür, dass sich die Wahlen in der EU nicht wieder ausschließlich im nationalen Klein-Klein erschöpfen und zum Beispiel in Deutschland ausschließlich ein Reflex auf Merkel, Nahles oder gar die Karnevalsscherze von Kramp-Karrenbauer sind. Macron hat begriffen, dass die Öffentlichkeit in Europa heute national und digital organisiert ist. Beides spielt nationalistischen Europagegnern in die Hände, denn die sozialen Medien sind ein idealer Resonanzraum für Fake News, Trolle und Bots. Und diese Resonanzräume werden von EU-Gegnern wie Ungarns rechtsnationalen Ministerpräsidenten Orban oder Italiens Innenminister Salvini für ihre Fake News getränkte Anti-Brüssel-Propaganda genutzt. Ihnen sagt Macron mit seinem in allen EU-Sprachen auf der Webseite des Élysée und den führenden europäischen Tageszeitungen veröffentlichten Europa-Plädoyer den politischen Kampf an. Plakativ, klar und ohne dass jemand ein langatmiges Parteiprogramm als PDF herunterladen muss. Pointierter als in seiner berühmten Europarede an der Sorbonne kommt Macron zur europäischen Sache und plädiert für die Bevorzugung europäischer Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen nach der Devise »Keine chinesischen Loks für europäische Züge«. An Europa, das schützt, lautet Macrons Devise, vor allem den einzelnen Arbeitnehmer, weshalb der französische Präsident auch gleich für den europäischen Mindestlohn plädiert. Sein Europa-Plädoyer enthält auch Seitenhiebe gegen seine Konkurrenten bei der kommenden Europawahl. Das von Macron geforderte Verbot der Parteienfinanzierung durch fremde Mächte zielt unter anderem auf Europas Ultrarechte, wie Marine Le Pen, die keine Skrupel hat, Geld von einer putinahen russischen Bank anzunehmen. Macrons programmatische Europaplattform zeigt, dass er trotz des massiven Gelbwesten-Gegenwindes in Frankreich sein EU-Engagement nicht aufgibt und dieses Engagement auch nicht auf die deutsch-französische Achse beschränkt. Ob Macron allerdings im Mai erneut gegen seine Kontrahentin Marine Le Pen, um deren geistige Verbündete Salvini und Co. punkten kann, das ist völlig offen. Dennoch ist die proeuropäische Öffentlichkeit ein Zukunftsprojekt und Macron ein einsamer Pionier.
Der Vorstoß von Präsident Macron für ein starkes Europa ist eine politische Kampfansage. Ralf Siener kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der ehemalige deutsche Außenminister Klaus Kinkel ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, gut 20 Jahre nachdem er das Amt als Außenminister abgegeben hatte. Klaus Kinkel war auch FDP-Chef, führte die Ethikkommission des DFB und saß im Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Dementsprechend kommen die Reaktionen auf seinen Tod aus den verschiedensten Richtungen. Markus Sambale fasst zusammen.
Ein leidenschaftlicher Europäer mit Weitblick und Besonnenheit, so würdigte Bundespräsident Steinmeier den verstorbenen Klaus Kinkel. Ein großer Liberaler und kompromissloser Streiter für Freiheit und Demokratie, so lobte Bundeskanzlerin Merkel in einer schriftlichen Erklärung den früheren Außenminister. Klaus Kinkel übernahm die Verantwortung als deutscher Chefdiplomat 1992 von Hans-Dietrich Genscher, der ihn lange gefördert hatte. Das politische Klima war da ein ganz anderes als zurzeit. Daran erinnerte heute Alexander Graf Lambsdorff, der Außenpolitik-Experte der FDP.
Das war eine Zeit des Aufbruchs. Es gab die großen globalen Konferenzen in den Vereinten Nationen. Der Sicherheitsrat kooperierte auf eine Art und Weise, wie das heute leider nicht mehr der Fall ist.
Es waren die Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nach der deutschen Wiedervereinigung. In der Bundesregierung von Helmut Kohl setzte sich Kinkel als Außenminister dafür ein, die Länder West- und Osteuropas zusammenzubringen und für einen guten Draht zwischen Moskau und Washington zu sorgen, betont Alexander Graf Lambsdorff.
Er hat also viele Spuren in der Außenpolitik hinterlassen, viele, an die wir uns heute auch erinnern sollten, weil es wichtige Spuren sind, in denen zu laufen, für die deutsche Außenpolitik ganz wichtig wäre.
6 Jahre lang, bis 1998, war Klaus Kinkel Außenminister. Vorübergehend war er auch Chef der FDP, musste das Amt aber nach einer Reihe von Wahlschlappen nach 2 Jahren wieder abgeben. Der heutige FDP-Chef Lindner würdigte seinen verstorbenen Parteifreund Klaus Kinkel heute als aufrechten und bescheidenen Mann mit Charakter. Er habe Kinkel viel zu verdanken, erklärte Lindner. Auch die anderen Parteien zollten Kinkel Respekt. Dem früheren Bundesinnenminister Thomas de Maizière von der CDU ist Kinkels direkte Art in Erinnerung geblieben.
Klaus Kinkel war ein Mann der klaren Worte. Er hatte auch, wie man so sagt, keine Angst vor Königsthronen. Das heißt, er hat auch wichtigen Menschen widersprochen. Manchmal schroff, aber immer auch humorvoll. Und immer so, dass es nie verletzend war.
Und auch die Parteispitze der Grünen lobte Kinkel als versierten Außenpolitiker. Bei der europapolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, Franziska Brandner, ist Wehmut herauszuhören, wenn sie an Klaus Kinkel und dessen aktive politische Zeit denkt.
Diese Generation hatte noch viel mehr Mut, sich wirklich auch für Europa einzusetzen und auch Dinge erstmal anzugehen und zu erklären, die vielleicht nicht automatisch populär sind.
Auch für den Sport setzte sich Klaus Kinkel ein, unter anderem als erster Chef der 2016 eingerichteten Ethikkommission des Deutschen Fußballbundes. Und so erklärte DFB-Präsident Grindel heute, Kinkels Begeisterung für wichtige Themen sei ansteckend gewesen. Kinkel werde auch dem DFB sehr fehlen.
Zum zweiten Mal weltweit soll es gelungen sein, einen Patienten vom HIV-Virus zu befreien. Mediziner des University College in London haben den Fall jetzt beschrieben und sie haben Millionen von HIV-Patienten damit Hoffnungen gemacht. Vielleicht kommen die Hoffnungen zu früh, denn der Patient war offenbar ein Sonderfall. Er soll in seinem Erbgut eine spezielle Mutation tragen, die die Therapie begünstigt hat. Trotzdem bliebe eine Heilung von HIV eine medizinische Sensation. Thomas Spickhofen berichtet.
Vor 3 Jahren wurden dem Londoner Patienten die Stammzellen eingepflanzt, vor 18 Monaten die AIDS-Medikamente abgesetzt. Jetzt ist sich Professor Ravindra Gupta vom University College of London fast sicher, der Patient ist HIV-frei. Wir haben in diesem Fall gezeigt, dass wir einem Patienten Stammzellen eines Spenders einpflanzen können, die gegen eine HIV-Infektion immun sind.
They have resistance to HIV infection.
Der Patient zeige keine Anzeichen des Virus mehr, sagt Professor Gupta. Man könne da nichts mehr feststellen. Allerdings sei es noch zu früh, von einer vollständigen Heilung zu sprechen. Vor 16 Jahren wurde bei dem Mann der HIV-Virus festgestellt. Vor 7 Jahren erkrankte er zusätzlich an Krebs. Vor 3 Jahren schließlich suchte das Ärzteteam um Gupta nach Stammzellen, die aufgrund einer sehr seltenen Mutation sowohl den Krebs wie auch den Virus bekämpfen konnten. Allerdings ohne große Hoffnungen, wie Gupta zugibt. Das Problem war in der Vergangenheit, dass die Menschen an ihrer Krankheit gestorben sind und Transplantationen deshalb nicht erfolgreich waren. Das Experiment am Londoner Patienten aber gelang und vor 1,5 Jahren setzte er freiwillig die AIDS-Medikamente ab, die er eigentlich sein Leben lang hätte nehmen müssen. Mehr als 37 Millionen Menschen weltweit sollen derzeit mit dem HIV-Virus infiziert sein. Nicht jedem wird der neue Weg, wenn er sich denn überhaupt nachhaltig bestätigen lässt, helfen können, warnt Professor Ravindra Gupta.
It's clearly not a translatable approach for the general population who have HIV because
das lässt sich ganz klar nicht generell auf alle HIV-Patienten übertragen. Die Sterblichkeitsrate bei dieser Transplantation ist erheblich. Aber es öffnet uns die Tür, um zu verstehen, ob wir mit Gentherapien einer großen Zahl von Leuten helfen können. Das Verfahren, das beim Londoner Patienten angewandt wurde, ist Experten zufolge teuer, kompliziert und riskant. Dennoch hat Professor Gupta Hoffnung.
This approach, if scaled, could become cheap and affordable.
Es könnte billiger und bezahlbarer werden. Wenn es erfolgreich ist, könnte man auf andere lebenslange Therapien verzichten. Ich glaube, wir müssen in der wissenschaftlichen Forschung vorankommen, dann folgt auch die Wirtschaftlichkeit.
And the economics, should follow.
Der Londoner Patient hat darum gebeten, dass sein Alter, seine Herkunft und andere persönliche Angaben nicht preisgegeben werden.
Wenn man sich in Familien umschaut, dann gewinnt man den Eindruck, dass Eltern viel abhängiger von ihren Handys sind als der Nachwuchs. Tatsächlich gibt es Untersuchungen, nach denen es die mittelalte und die ältere Generation kaum schaffen, sich von den kleinen Displays zu entfernen. Bei den Computerspielen sieht es dagegen anders aus. Hier sind die Teenies besonders suchtgefährdet. Die Krankenkasse DAK Gesundheit hat eine Studie dazu vorgestellt. Katrin Schlass mit Einzelheiten.
Fortnite, FIFA oder Minecraft. Rund 3 Millionen Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in Deutschland nutzen nach der DAK-Studie regelmäßig Computerspiele, also mindestens einmal pro Woche über mehrere Stunden. Auch der 12-jährige Louis aus Stuttgart spielt gerne Fortnite.
Ja, ich hab da auch online Freunde, die auch in meiner Klasse sind und mit denen kann ich dann zusammenspielen. Ich finde das Spiel irgendwie cool.
Seine Eltern achten aber bei ihm und den beiden Töchtern darauf, dass sie nicht zu viel Zeit damit verbringen. Trotzdem ist es für sie manchmal schwierig, da den Überblick zu behalten.
Ja, weil zu viel auf den Markt kommt und man muss sich als Eltern da auch irgendwie dann mit auseinandersetzen. Und die Kinder bauen dann schon auch einen Druck auf, weil sie sagen, ja die anderen, die dürfen und die haben das.
Sogenannte Risikogamer sind ihre Kinder allerdings nicht. Nach der DAK-Studie zeigen aber 465.000 junge Computerspielnutzer ein auffälliges Verhalten. Sie ziehen sich zurück, schwänzen die Schule oder neigen zu Depressionen. Verstärkt wird die Sogwirkung demnach durch zusätzliche Anreize, bei denen sie im Spiel Geld ausgeben, im Schnitt um die 110 Euro von ihrem Taschengeld. Besonders beliebt sogenannte Lootboxen, eine Art virtuelle Schatzkiste mit Inventar, mit dem man den Spielverlauf beeinflussen kann. Für Eltern gibt es dabei klare Warnsignale, sagt Rainer Tomasius, Suchtforscher am Hamburger UKE und Leiter der Studie.
Das Kontaktverhalten ändert sich. Die Jugendlichen gehen der Auseinandersetzung mit den Eltern um die Spielzeiten aus dem Weg. Es kommt zu Versäumnissen bei Aufgaben und Verpflichtungen.
Um hiergegen zu steuern, will die DAK mit einem eigenen Programm gezielt die Medienkompetenz von Schülern, Lehrern und Eltern stärken. Andreas Storm, Vorstandschef der DAK Gesundheit, sieht aber auch die Politik in der Pflicht.
Es muss zu einem Verbot von Glücksspielelementen in den Computerspielen für Jugendliche kommen. Das sind insbesondere Lootboxen und ähnliche Elemente wie zum Beispiel Glücksräder.
In Belgien und in den Niederlanden sind die Boxen schon verboten. In Deutschland zeichnet sich das bislang noch nicht ab. Gefährlich findet das auch der Informatiker Gregor Engelmeier, der Lernspiele entwickelt.
In Computerspielen wie Fortnite geht es eigentlich darum, den User möglichst lange im Spiel zu halten. Weil diese Spiele werden umsonst rausgegeben, die meisten. Und nur ein Spieler, der im Spiel ist, kann auch Geld ausgeben.
Die deutschen Autobauer wenden sich den Elektroautos zu. Nicht freiwillig, das muss man sagen. Die deutschen Autobauer haben die Entwicklung zur E-Mobilität ja eher vernachlässigt in den vergangenen Jahren. Aber jetzt verlangt die EU bessere Abgaswerte und droht mit hohen Strafen. Und darüber hinaus ist das Vertrauen der Kunden nach den Dieselskandalen auf einem Tiefststand. Also modernisieren sich die Konzerne. Die Zukunft ist elektrisch, das sagte der BMW-Chef heute auf dem Autosalon in Genf. Und auch der VW-Konzern kündigte eine Kehrtwende an. Hatte man sich mit seinem technischen Know-how bei VW bisher strikt gegen die Konkurrenz abgeschottet, öffnet man sich jetzt mit der Elektromobilität und setzt auf einen Elektrobaukasten, der durchaus auch geteilt werden darf. Michael Westerhoff aus der Wirtschaftsredaktion. Was können wir uns unter diesem Baukasten vorstellen?
Naja, das ist sowas wie ein Unterbau eines Autos mit Unterboden, mit Rädern, mit Lenkrad, mit Batterien und schon Elektromotor drin. Auf dieser Basis will VW all seine neuen Elektroautos bauen. Da kommen dann einfach immer unterschiedliche Karosserien obendrauf. Und diesen Baukasten will VW auch anderen Herstellern zur Verfügung stellen. Die können dann ihre eigenen Karosserien da drauf bauen. Über 15 Milliarden Euro hat VW schon in diese Entwicklung investiert.
Und warum will VW den Baukasten auch an andere Hersteller weitergeben?
Ja, dazu muss man wissen, dass sich Elektroautos sehr stark von klassischen Verbrennern unterscheiden. Bei den Autos von heute ist es wichtig, was unter der Haube steckt. Ein spezieller, komplizierter Motor zum Beispiel oder ein eigens für dieses Modell entwickeltes Getriebe. Elektromobilität ist dagegen überhaupt kein Hexenwerk. Das ist technisch total einfach. Das sehen wir beispielsweise auch daran, dass sich immer mehr Firmen an die Entwicklung von Elektromotoren wagen. Zuletzt hat zum Beispiel der Staubsaugerhersteller Dyson Überlegungen angestellt, selbst ein E-Fahrzeug zu bauen. Das sind also nicht wirklich Geheimentwicklungen, die Volkswagen anderen Herstellern anbietet. Und natürlich, Geld verdienen wollen die mit diesem Baukasten natürlich auch. Die sind froh, wenn den einer kauft.
Greift denn schon jemand zu?
Naja, zumindest einen kleinen Partner hat VW schon gewinnen können, den Aachener Autobauer Ego. Das ist die Firma, die auch den Street Scooter, diesen Elektrolieferwagen für die Post entwickelt hat. Ego hat heute auf dem Genfer Autosalon ein eigenes E-Auto vorgestellt, aber auch gleich angekündigt, dass das nächste Modell auf Basis dieses VW-Baukastens gebaut wird. Das ist natürlich noch nicht der ganz, ganz große Wurf, aber angeblich hat Volkswagen auch einen dicken Fisch an der Angel, nämlich den US-Autobauer Ford.
Für VW ist das aber ganz neu, dass man mit der Konkurrenz kooperiert. Was bedeutet das für diesen Konzern?
Ja, das ist jetzt natürlich sehr spannend, weil es das bisherige Geschäftsmodell von VW komplett auf den Kopf stellt. Bisher ging es VW ja darum, möglichst viele Autos zu verkaufen. Jetzt sagen sie, bei der E-Mobilität ist uns wichtig, möglichst viele dieser Baukästen zu verkaufen. Das heißt, VW wird vom Hersteller zum Zulieferer, bei dem auch eben Staubsaugerproduzenten wie Dyson-Plattformen kaufen können. Viele Autoexperten sagen, die E-Mobilität krempelt die Autobranche komplett um, eben weil es sich für neue Hersteller lohnt, in diesen Markt einzusteigen. Und genau da versucht VW jetzt mitzumischen.
Dankeschön, Michael Westerhoff. Die Deutschen geben immer mehr Geld für ihren Urlaub aus. Jedenfalls für den einen großen, den Haupturlaub im Jahr. Im Schnitt zahlen sie dafür 1.250 Euro. Das freut die Tourismusbranche, die sich auf der ITB in Berlin trifft und gut gelaunt in die Zukunft blickt. Die Türkei ist als Urlaubsziel wieder im Kommen. Die USA verlieren weiter. Und in Malaysia, dem diesjährigen Partnerland der internationalen Tourismusbörse, gibt es erstaunlicherweise keine Homosexuellen. Das hat jedenfalls der malaysische Tourismusminister heute in Berlin behauptet. Johannes Frevel berichtet.
2018 zeigte sich der Himmel über der Reisebranche strahlend blau. Auch die Wintermonate 2019, in denen zahlreiche Deutsche in wärme Fernreiseländer flüchteten, bescherten der Tourismusbranche im Vorjahresvergleich ein Plus von 4%. Statistisch ist jeder Deutsche mehr als 20 Tage auf Urlaubsreisen unterwegs. Rekordbeschäftigung und wieder steigende Löhne ließen die Kassen der Tourismuswirtschaft kräftig klingen. Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen 68 Milliarden Euro für ihren Urlaub aus. Das sind 5% mehr als noch 2017 und ein neues Allzeithoch. Doch Brexit, US-Handelsstreit oder wachsende Fremdenfeindlichkeit in zahlreichen Ländern, die Branche sei nur noch verhalten optimistisch, sagt Michael Frenzel, Chef des Bundesverbands der deutschen Tourismuswirtschaft. Seine Prognose: nur noch 1,5-2% plus.
Die Reiselaune ist grundsätzlich vorhanden. Hier ist kein Einbruch zu erkennen. Wir sehen natürlich aber auch, dass die gesamtwirtschaftlichen Konjunkturprognosen hier sich eher eintrüben.
2018 war ganz klar das Jahr der Pauschalreise. Mehr als jede zweite Reise wird bequem pauschal gebucht. Und die Veranstalter verzeichneten ein Umsatzplus von 7%. Bei den beliebtesten Reisezielen hole vor allem die Türkei auf, sagt Norbert Fiebig, Chef des Deutschen Reiseverbands.
Spanien, Griechenland und die Türkei sind die Top-Ziele. Die Türkei wächst prozentual am stärksten, nämlich mit 58%, und gewinnt damit Marktanteile zurück. Das ist ein eindrucksvolles Comeback der gerade bei Familien sehr beliebten Destination.
Die USA sind als Fernreiseziel seit 2 Jahren klar auf dem absteigenden Ast. Partnerland der ITB ist in diesem Jahr Malaysia. Dort ist Homosexualität strafbar. Schwule und Lesben gebe es nicht, behauptete der Tourismusminister des Landes bei der Auftaktpressekonferenz der ITB. Ein weiteres Thema, das die Reisebranche belastet, sind Airline-Pleiten und die Unsicherheit, was mit Flugrechten nach dem Brexit wird. Bisher gäbe es nur Übergangsregelungen, bedauert Reiseverband-Chef Fiebig.
Wir gehen also davon aus, dass der Flugverkehr so weiterlaufen wird wie bisher. Auch für Fluggesellschaften, die wegen britischer Anteilseigner nach dem Brexit nicht mehr mehrheitlich in der Hand von Eigentümern aus der EU sind, wird eine Übergangsfrist eingeräumt.
Das hilft beispielsweise dem Reisekonzern TUI in Hannover. Nach dem Brexit zählen britische Aktionäre nicht mehr als EU-Eigner und damit wären die Start- und Landerechte des Ferienfliegers TUI Fly in Gefahr.
In diesem Jahr soll wieder ein Literaturnobelpreis verliehen werden. Die schwedische Akademie meint, sich von den Skandalen erholt zu haben, die 2018 dazu geführt hatten, dass der Preis ausgesetzt werden musste. Korruption, sexuelle Belästigung, Vergewaltigung. Inzwischen gibt es Gerichtsurteile und es wurde auch Personal ausgetauscht. Carsten Schmiester.
Lars Heikensten ist Exekutivdirektor der Nobelstiftung. Die krisengeschüttelte schwedische Akademie habe genug getan, um das verloren gegangene Vertrauen in sie wiederherzustellen, sagte er. Also werde es 2019 den im vergangenen Jahr ausgesetzten Literaturnobelpreis wieder geben. Im Doppelpack. Wir haben entschieden, dieses Jahr die Preise für 2019 und 2018 zu vergeben. Und zwar mit einem neuen Komitee, gemäß den neuen Richtlinien der schwedischen Akademie. Diese Richtlinien sehen unter anderem ein externes Beratergremium vor, das den Mitgliedern der Akademie bei der Entscheidung über die Preisvergabe zur Seite steht. Und ein Komitee, also einen kleinen Kreis von Entscheidern, in dem nun auch das umstrittene Akademiemitglied Horace Engdahl fehlt. Er selbst soll um die Ablösung gebeten haben. Erst vor wenigen Tagen hatte die ehemalige ständige Sekretärin Sarah Danius die Akademie verlassen, wie zuvor schon Katharina Frostenson. Frostenson und ihr Mann standen im Zentrum der Krise. Er war derjenige, der Frauen aus dem Umfeld der Akademie sexuell belästigt hatte. Inzwischen wurde er wegen Vergewaltigungen zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Damit ist der Frühjahrsputz in der Akademie für Heikensten offenbar abgeschlossen und ein Neuanfang möglich. Ich habe schon früher gesagt, dass es wichtig ist, das Geschehene hinter uns zu lassen und die Personen, die besonders in die Krise involviert waren, weitestgehend aus dem Auswahlprozess der Preisträger herauszuhalten. Noch sind allerdings 3 der traditionell 18 Stühle der schwedischen Akademie vakant, die sich mit gegenwärtig nur 2 Frauen und 13 Männern zu einem Altherrenclub zurückzuentwickeln drohe, kritisieren schwedische Medien. Er hoffe, dass die Akademie deshalb schnell 3 neue und vor allem weibliche Mitglieder einwähle, hatte Anders Olsson, der ständige Sekretär der Akademie, daraufhin im Rundfunk gesagt.
Sie sind Fußball-Weltmeister, sie spielen bei einem Top-Verein in der Bundesliga bei Bayern München, aber sie müssen die deutsche Nationalmannschaft jetzt verlassen. Boateng, Hummels und Müller. Bundestrainer Löw hat das bekannt gegeben. Felix Mansel mit Einzelheiten.
Das war so nicht zu erwarten. Müller, Boateng und Hummels, 3 Säulen aus dem siegreichen WM-Team von 2014, ab sofort nicht mehr mit dabei. Das Ende 3 großer Nationalmannschaftskarrieren. Bundestrainer Joachim Löw macht ernst. Der Umbau der DFB-Elf geht mit dieser Entscheidung Löws in eine neue Phase. Den 3 Bayern-Spielern wurde diese Entscheidung heute von Bundestrainer Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff in München persönlich mitgeteilt. Auch der DFB in Frankfurt bestätigte diesen Schritt. Es sei ein deutliches Signal der Erneuerung. So erhielten die jungen Nationalspieler den nötigen Raum zur Entfaltung, den sie jetzt aber auch nutzen müssen, so Löw. Die Nationalmannschaft trifft sich übernächste Woche Mittwoch in Wolfsburg zum Testspiel gegen Serbien. 4 Tage später wird's dann ernst im EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.